Willst du gerne eine Frage nach der anderen beantworten,
die
mir direkt? Okay.
Ja, finde ich klüger.
Nee, brauche ich nicht mehr. Ja, sehr gute Frage. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich glaube, diese Geschichte kann auf so viele Arten und Weisen gelesen werden. Und deswegen bin ich diesen Weg auch mit euch gegangen, weil ich es wichtig finde, diese Geschichte aus ihren unterschiedlichen Winkeln mal was sagen zu lassen, den unterschiedlichen Perspektiven. Wie der Autor sie tatsächlich gemeint hat, kann ich dir nicht sagen. In der Geschichte, das will ich auch dazu sagen, habe ich auch gesagt, klingt es tatsächlich so, als ob es nur um Gehorsam geht. Ich wollte damit nachweisen, dass das nicht stimmt, dass das nicht die einzige Perspektive dieses Textes ist, weil das eine furchtbare Perspektive ist und weil es eigentlich um was anderes geht. Die Frage ist, ist das tatsächlich passiert oder ist das nur eine Geschichte, die uns etwas deutlich machen soll, nämlich, dass dieser Gott Nein zu Menschenopfern sagt? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich war nicht dabei. Ja, weiß ich nicht. Ist für die Rezeption, also ist dafür, wie du dich mit diesem Text beschäftigst, aber auch nicht so relevant. Weil die Grausamkeit bleibt ja bestehen. Und deswegen wollte ich euch auch so in diese mulmigen Gefühle hineinführen, weil mir geht das alles viel zu schnell oft. Man muss das mal aushalten, finde ich, was so ein Text mit einem macht. So. Aber von daher kann ich dir das nicht sagen. Also das ist ja auch nur eine jüdische Auslegungsweise, die sagen, der hat die Versuchung gar nicht bestanden. Wofür es gute Gründe gibt, aber ich sag mal so, es gibt auch für die unbedingte Gehorsamsauslegung gute Gründe. Also versteht ihr? Ich glaube, dieser Text ist gerade deswegen so gut, weil er so viel mit uns macht und weil er uns auf diese Reise führt, mit Abraham zusammen zu bangen und nicht zu wissen, was ich machen soll. Also der Gott wird nicht mehr, den hat man nicht mehr in der Tasche. Na gut, so, also. Okay, da hinten war noch jemand zuerst. Ob ich mir dazu Gedanken gemacht habe?
Ja.
Ja, bestimmt. Also das wird auch theologisch gerne gemacht. Also das als quasi ein Bild für das Opfer, was Gott selbst mit seinem Sohn auf sich genommen hat, das so darzustellen. Ja, kann man wirklich gerne machen. Wie gesagt, mir wird damit zu schnell über die Abgründigkeit der Geschichte hinweggewischt. Das wird mir zu sehr geistlich vergeistlicht. Aber die Perspektive kann man als Christ da natürlich gerade mit drauflegen, überhaupt keine Frage. Die andere Frage, die Perspektive von Isaak. Gut, ich habe das ja angedeutet. Ehrlich gesagt, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, mir vorzustellen, wie furchtbar das sein muss, mit deinem Vater und dem Holz für das Opfer 3 Tage lang zu laufen und zu ahnen, das deutet der Text ja an, dass der Isaak ahnt und er fragt ja, wo ist das Opferlamm? Und der Abraham sagt, Gott wird sich ersehen. Aber trotzdem, diese Perspektive zu ahnen, hier stimmt was nicht. Der Alte ist merkwürdig ruhig und wie gesagt, Kinderopfer waren nichts Ungewöhnliches. Das ist nicht so, dass als dann Abraham das alles aufbaut, Isaak völlig verwundert ist. Der kennt das. Der hat das wahrscheinlich schon gesehen. Also mir das vorzustellen, ich vermute, das kann man am besten wenn vielleicht eben mal zum Beispiel jemand erzählen würde, der, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer von seinen Eltern verstoßen wurde. Keine Ahnung, weil er nicht mehr richtig glaubt oder Atheist geworden ist oder homosexuell ist oder was weiß ich. Der kann das wahrscheinlich noch am ehesten nachvollziehen, was dieser Isaac empfunden haben muss in diesem Augenblick. Ich kann das so ein bisschen versuchen zu beschreiben, das habe ich ja gemacht, aber die Tiefe dieses Traumas, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das erfassen kann. Ja, das ist, finde ich, auch spannend, aber die jüdischen Geschwister sind oft wesentlich kreativer in ihrer Theologie als wir. In der jüdischen Theologie ist ja das Spannende, die jüdische Theologie ist nicht ein Ausarbeiten, wie es ist, sondern ein Diskurs. Wenn du den Talmud liest, das sind ja Kommentare quasi zur Tora. Und da wird quasi seitenlang wird diskutiert und gestritten, ob das nun so heißt oder so oder so. Und wenn du mal in einen jüdischen Gottesdienst gehst, da kann es passieren, da wird eine Bibelstelle vorgelesen und dann wird eine Stunde lang wird gestritten, was das bedeutet. Also die hören sich keine Predigt an, die ihnen sagt, so ist es, sondern der jüdische Glaube lebt ganz stark vom Diskurs, von der Auseinandersetzung. Und das ist ja auch das, und ich glaube, wir haben das ein bisschen, wir haben das leider verloren in der Christenheit, weil wir uns irgendwann dazu entschieden haben, lieber Dogmen aufzustellen, die alle glauben müssen, und die sie nicht glauben müssen, die schmeißen wir raus, oder die verbrennen wir, oder wie auch immer. Dann sind wir sicher, das ist safe. Aber spannender ist der jüdische Ansatz, finde ich auch. Und ich glaube, eigentlich steckt der auch im Christentum drin. Weil, ich meine, Gott wird Mensch. Was bedeutet denn das? Gott wird Fleisch. Gott wird nicht Satz, nicht Dogma, nicht so ist es, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, so wie du und ich, dem man begegnen kann, darf, muss, soll. So, also Ich deswegen habe ich das auch gesagt, weil ich das auch so spannend finde und weil ich mir es in der Christenheit oft viel zu alle nicken. Alle müssen immer nicken. Und ich denke, warum müssen immer alle nicken? Warum kann man nicht mal sagen, kann man es nicht mal so sehen? Ja. Finde ich spannender. So, aber ja, weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber es war eigentlich auch keine Frage, sondern war gut, ja. Okay. Okay. Ja, das ist spannend. Das ist nochmal eine andere Perspektive. Die nimmt übrigens auch der Hebräerbrief ein. Der Hebräerbrief setzt sich auch mit dieser Stelle auseinander. Ich habe es heute mal bewusst nicht gemacht mit dem Hebräerbrief-Hintergrund, weil der Hebräerbrief deutet es nicht als Lüge, sondern sagt, darin deutet sich an, dass Abraham überzeugt davon war, dass er geglaubt hat, dass Gott einen Ausweg aus der Situation hat. Dass er tatsächlich, also Abraham hat den Widder quasi erwartet, sagt der Hebräerbriefschreiber. Der hat Gott so vertraut, dass er das erwartet hat, dass das passieren wird. Genau, also ja, genau, es ist dann quasi wie ein Schauspiel, wobei, wie gesagt, den Altar zu bauen und deinen Sohn da drauf zu legen, das ist schon eine komische Vorstellung von einem Schauspiel irgendwie. Ne? Aber ich sag nur, also der Hebräerbrief guckt da so drauf. Mir ist es aber zu oberflächlich. Deswegen habe ich das nicht gebracht. Weil ich finde, der macht die Geschichte kaputt. Wenn es nur noch darum geht, oh Gott, vertrauen und dann, juhu, da kommt das eigentliche Opfer. Yay, geschafft. Denke ich lieber Hebräerbriefschreiber, also bitte, nicht so oberflächlich, da steckt mehr drin in dem Text. Aber so lese ich die Bibel. Was? Wer? Stimmt. Das ist ein sehr guter Einwand, quasi, wenn das stimmt, was der Hebräerbriefschreiber dort reinliest. Warum hat der Abraham das dem nicht einfach gesagt? Genau. Genau. Sehr guter Einwand, lieber Hebräerbriefschreiber. Da hättest du vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken können, was die, wie heißt du? Was die Kirsten hier klug einwendet. Ja, wirklich. Finde ich wirklich. Ist ein gutes Argument gegen diese Perspektive. Sehr gut, er macht hier jetzt gerade genau das, was die jüdische Theologie sagt, was man tun soll. Sehr gut, super. Ja, vielleicht war es eher eine Hoffnung. Ja, genau. Gut, es ist natürlich aber auch nochmal, ich finde es echt auch ganz schön schwierig. Ich meine, der Hebräerbriefschreiber schreibt seinen Text, keine Ahnung, 1000 Jahre später oder 800 Jahre später, wie diese Geschichte und interpretiert die. Und wir glauben, weil der das da so schreibt, weiß der jetzt genau, wie diese Geschichte gemeint war. 800 Jahre später. Ich meine, so kann man mit der Bibel umgehen, aber ich halte das für nicht lauter. Das ist eine Perspektive und da sind gute Gedanken drin. Aber dass es jetzt genau so ist, wie der dort schreibt, finde ich, ist schwierig. Naja, anyway. Okay, wer war das? Oh, jetzt geht's ja rund. Okay, mal der Pfarrer. Ist schwer zu sagen, finde ich, weil die Christenheit ja doch ein sehr heterogener Haufen ist irgendwie. Und da gibt es Kreise, wo ich sagen würde, ja, die Leute wachsen nach wie vor mit einem Gott auf, vor dem sie eine Menge Angst haben müssen. Und dann gibt es Kreise, die versuchen, die bemühen sich, das nicht mehr zu betonen, sondern den Gott der Liebe zu predigen. Und ich vermute, das gab es auch zu allen Generationen. Und ich vermute, dass dann die, keine Ahnung, zweite, dritte, vierte Generation immer wieder dahin abrutscht, einen Gott des Gehorsams zu predigen. Einen Gott, vor dem man Angst haben muss. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Weil dieser Gott bietet Sicherheit. Und wir wollen Sicherheit. Wir wollen nicht vertrauen. Wir wollen Sicherheit. Da weißt du, woran du bist. Der sagt, opfer dein Kind und dann mache ich das. So, also ich glaube, das ist ein Phänomen, das sehen wir in der Kirchengeschichte nach jeder Erweckung. Ein paar Generationen später wird es plötzlich super gesetzlich. Also davor kann man sich, glaube ich, nicht schützen, weil Menschen Menschen sind. Und das geht dann in die Richtung der zweiten Frage, die ich auch bejahen würde, ob diese Angst vor Gott nicht in jedem Menschen steckt. Ich glaube, ja. Ich glaube, davon spricht die Geschichte vom Sündenfall, dass also in einem Bild quasi, als Gott Adam und Eva sucht und die sich verstecken und das Feigenblatt sozusagen sich vor die Scham halten, das will ausdrücken, Menschen fürchten sich vor Gott. Und dass Gott es schafft, Menschen zu überzeugen, dass er nicht zu fürchten ist, weil er sie liebt. Davon spricht die ganze Bibel quasi, über die Mühe, die Gott hat, uns davon zu überzeugen, dass wir keine Angst vor ihm haben brauchen. Ja, so lese ich das. So. Aber ich glaube, dieses, Ich glaube, in den meisten Menschen, es gibt auch Persönlichkeitsstrukturen, da ist es wahrscheinlich nicht so stark, aber in den meisten Menschen ist in irgendeiner Form ein Misstrauen, eine Angst Gott gegenüber, weil man ja weiß, die Gottheit weiß alles und der ist gut und wenn man ehrlich ist, bin ich es nicht und so weiter und so fort. Okay, hier haben sich Mädels gemeldet. Ja. Ja, stimmt. Also die, ich will auch nicht sagen, dass du pausenlos allem widersprechen sollst, was der liebe Gott zu dir sagt. Das will ich nicht sagen. Und ich wollte damit ja auch natürlich ein bisschen pieksen und ein bisschen deutlich machen, was das Alte Testament, wenn es über Abraham spricht, der Gott widerspricht im Fall von Sodom und Gomorra und so weiter, was das Alte Testament uns hier quasi empfiehlt. Darauf wollte ich hinweisen. Ob das immer so einfach ist, weiß ich nicht. Aber ich entsinne mich an die Zeit, als ich in einer sehr, 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 sehr engen Christengemeinschaft war. Und da wurden manchmal Dinge von behauptet oder gesagt, dass Gott gesagt hat, das soll jetzt getan werden. Und ich habe immer da gesessen und gesagt, ja, okay, hier der Pfarrer, das ist ja mein Pastor und der wird das schon wissen. Der ist ja auch prophetisch begabt. Der wird schon wissen, wo Gott uns hinführt. Und in mir drin hatte ich so ein komisches Krummeln und gedacht, oh, das passt, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich habe nicht widersprochen. Ich bin nicht aufgestanden und habe gesagt, sag mal, geht's dir noch gut? So, und das ist natürlich schon bei Menschen oft schwierig, das zu tun. Und auch da ist natürlich die Frage, ihr kennt auf der anderen Seite auch alle die Ewig-Nörgler, die quasi immer aufstehen und sagen, geht's dir nicht gut? Das ist auch ätzend. Aber eben, wenn man eine Diskursgemeinschaft in der Gemeinschaft hat, wenn das möglich ist, dass man nach der Predigt aufstehen kann und der Prediger nicht beleidigt ist, wenn man sagt, ich sehe das übrigens anders, schau mal so und so und so und so und dann, ne? Dann wäre, finde ich, der Boden dafür da, dass man auch mal aufsteht und sagt, du, ich hab echt ein komisches Gefühl bei der und der Sache. Und Gott gegenüber, ja, keine Ahnung, mir hat Gott zum Glück noch nie irgendwas, oder, ja, ich weiß auch nicht, also ich meine, in der Regel hören wir ja nicht, geh los und vernichte die Amalekita oder so. Aber wenn du so etwas hören würdest, dann bitte widersprich Gott. Also das war natürlich ein bisschen plakativ gesagt. Einfach um mal klar zu machen, Beziehung zu Gott heißt nicht immer ja, 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 ja. Sondern Beziehung zu Gott heißt Auseinandersetzung. Und das heißt unter Umständen auch Gott vor Gott zu treten und zu sagen, ich finde das falsch. Besser kann ich es nicht sagen. Wir denken ja immer, ich will damit ja nur andeuten, dass unser Blick auf Gott in aller Regel ja nicht klar ist, sondern von ganz vielen theologischen, persönlichen, biografischen Dingen durchsetzt ist. Wie gesagt, die ISIS-Leute sind voll davon überzeugt, dass sie das tun, was Gott von ihnen will. Hundertprozentig. Die machen das aus echter Liebe zu Gott. Und wäre schön, wenn da mal einer aufsteht und sagen würde, könnten wir vielleicht noch mal darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob der das lange sagen wird, aber wäre irgendwie schön, wenn das passieren würde. Okay?
Frage zu der letzten Rede von diesem Engel. Also
ja.
Das war
Gehorsam warst,
Ich kann es jetzt für diese Verse nicht genau sagen, aber es ist natürlich so, es wird vielfach gesagt, dass ja in der Endredaktion der biblischen Texte, da kommen ja teilweise, wie gesagt, ich kann es für den Fall jetzt nicht sagen, aber kommen ja unterschiedliche Deutungen zusammen und werden zusammen verdichtet. Also es ist ja, zumindest geht die Wissenschaft heute davon aus, dass nicht ein einzelner Mann diesen Text geschrieben hat, sondern der eine Entstehungsgeschichte hat. Genau, und dabei könnte man dann, wenn das so für diesen Text sich anbietet oder so nahe liegt quasi, könnte man natürlich sagen, an dieser Stelle mit dem Engel merkt man, da gab es eine Gehorsamslinie, ja, die das betonen wollte. Und dann gab es die andere Linie, die eher die Segnung betonen wollte, ja, und so weiter. Also aber jetzt, ich kann das nicht gut beantworten. Also das ist jetzt so ein bisschen Fischen im Nebel, ohne dass ich jetzt wirklich die Fakten auf den Tisch legen kann. Ne? Nur da könnte man mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es meines Erachtens relativ deutlich, dass vorhin habe ich kurz, als diese moderne Übersetzung gelesen wurde von der Stelle, da habe ich kurz gezuckt. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es war auf jeden Fall so, dass die... Ja, genau. Da habe ich kurz gezuckt, weil ich gedacht hatte, wow, wenn die anderen Völker so gesegnet werden wie das jüdische Volk, na dann gute Nacht. Weil das jüdische Volk ist das geschundenste Volk auf der ganzen Welt. Also gut, so Gedanken gehen mir durch den Kopf, wenn ich solche Texte lese. Aber ich sehe schon, das kommt bei euch nicht an. Aber also mehr kann ich dir jetzt gerade nicht liefern. Sorry, ich finde, ich habe eine saugute Predigt gehalten, da kann man nicht alles erwarten. Also. Okay. Ja, auch ein sehr interessanter Gedanke zu dem Text. Versucht Gott, testet Gott. Und dann wäre die Frage, wenn er das tut, warum? Was bezweckt er damit? Will er den Gehorsam abklopfen, ob derjenige das Richtige tut? Oder bedeutet Test vielleicht eher, jetzt wie bei Jona gestern, oder auch wie bei Abraham, ich schicke dich auf eine Reise, wo du in Stürme kommst, in Dinge, die du nicht begreifst, wo du nicht genau weißt, was ich will, nicht mehr weißt, was Gott will, damit du erleben kannst, dass ich treu bin, dass ein Widder da sein wird, dass der Sturm auf der See und das Sitzen in dem Walfisch dich an einen Ort bringt, wo du merkst, jetzt kann ich Gottes Stimme hören und so weiter. Ich würde es eher so deuten. Ne, also wenn Gott Dunkles zulässt, das wäre ja eine Versuchung, dann nicht aus Spaß an der Freude. Ja, es ist nicht jedem so klar, aber. Ja. 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 Ja, komm, wir hatten bisher wenige Frauen, deswegen. Ja, deswegen habe ich diese Geschichte so ausgelegt, wie ich sie ausgelegt habe, weil ich zum einen deiner Freundin vollkommen recht gebe, das ist eine finstere Geschichte. Und das muss man auch erstmal ehren und stehen lassen und würdigen. Und das ist so, es ist eine finstere Geschichte. Und trotzdem finde ich in ihr das Licht Gottes, nämlich die Abschaffung von Menschenopfern. Und wenn du plötzlich nicht mehr lesen musst, oh, Gott gibt den Auftrag und jetzt geht Abraham los, sondern du liest, die Geschichte ist dafür da, den Menschen zu sagen, Kinderopfer sind scheiße, dann ist die plötzlich gar nicht mehr so schrecklich, diese Geschichte. So, also ich würde immer beides tun. Und natürlich ist das nur ein Beispiel. Es gibt unzählige andere Geschichten, wo das nicht so einfach ist, das Licht darin zu finden. Ich werde heute Abend noch über eine andere sprechen, wo ich ein Stück weit zeige, wie ich mit sowas umgehe. Also von daher greife ich jetzt mal nicht voraus. Weiß nicht, ob das dann deine Frage beantworten wird. Dann müsstest du mich danach nochmal ansprechen und sagen, nee, das war es noch nicht oder so. Aber heute Abend spreche ich noch über, genau, also was ich, ja. So, okay. Es ist Gott. Sag ihm schöne Grüße.